Es ist ja so wertvoll, unsere Pflanzenwelt besser kennenzulernen. Und bei mir hat also das erst so richtig begonnen, als ich mit meinem Mann auf den Bauernhof in der Südsteiermark gezogen bin. Und es ist ein Naturschutzgebiet. Und in diesem Gebiet habe ich alle Pflanzen gefunden, die es sonst nur mehr sehr selten gibt. Vor allem das Lungenkraut findest du auch nicht mehr so oft. Und das war für mich eine so wunderschöne Zeit, in dieser Pflanzenwelt mit dieser Vielfalt zu leben. Ich habe ja heute nur 7 Pflanzen ausgesucht für Sie. Aber das sind jetzt die wichtigsten, die wir eigentlich an jeder Ecke finden oder die einfach fast überall vorhanden sind. Aber es gibt eben Kräuter und Pflanzen, die schon sehr selten sind. Und ich denke eben einfach so gern an diese Zeit zurück auf den Bauernhof und an die Zeit, wo ich all diese Pflanzen kennenlernen durfte. Ich habe auch zu dieser Zeit dann den Kräuterpädagogen gemacht, auch die Diplomarbeit über diese Kräuter dort in diesem Naturschutzgebiet geschrieben. Und es war so eine Freude. Und wenn ich hinausgehe, ich sehe halt überall die Pflanzen, ne? Und mein Augenmerk ist gleich dort. Und wenn ich wieder etwas entdecke. Und was ich halt jetzt in der Hauptsache gesehen habe, war das Schaboxkraut. Das ist auch eines vom Ersten, was herauskommt. Oder eben der Huflattich. Und ich sammle dann diese Kräuter vom Frühling bis zum Herbst und mache dann so einen Haustee sozusagen, eine Mischung von all diesen Kräutern. Und der schmeckt wirklich fantastisch. Und ich möchte Sie einfach auch ermutigen, hinauszugehen und diese Pflanzenwelt besser kennenzulernen. Es gibt ja auch wunderbare Kräuterbücher, wo man viel daraus lernen kann und kann das jetzt wirklich nur empfehlen. Ja, wie wir hier schon sehen, das erste ist die Brennnessel, und die überall wächst und ja, eines der wertvollsten Pflanzen ist. Von den Inhaltsstoffen her, es ist die Königin der Pflanzen. Und ja, wenn Sie noch keine Brennnessel haben, dann würde ich mir eine anpflanzen. Das heißt, in dem Ort, wo ich vorher gelebt habe, in der Südsteiermark, also nach der Zeit mit dem Bauernhof, da war keine Brennnessel. Das war ein Kulturgarten, das war eine Wiese vorher, und da hat es fast nichts gegeben. Und ich habe mir die Brennnessel dort eingesetzt, aber ihr würdet es nicht für möglich halten, wie schnell dort die Brennnesseln gewachsen sind. Sobald du anfängst, den Boden urbar zu machen, sobald du zu arbeiten beginnst, den Garten anlegst, dann sind die schon da. Es ist unglaublich, wie viel Brennnessel ich dann plötzlich hatte. Und ich habe geglaubt, ich muss sie mir jetzt anbauen, weil sonst keine da ist. Aber die sind dann von alleine gekommen. Die Samen werden ja überall auch hingetragen. Und es ist ja wirklich wunderbar, wie die Pflanzen sich eben auch dort ansiedeln, wo es ihnen gefällt und wo auch der Boden entsprechend ist. Oft gedeiht eine dort überhaupt nicht, wo wir glauben, da möchten wir sie unbedingt haben. Und dann geht sie ein, ne? Weil eben der Boden ihr nicht passt, der Platz nicht passt. Ne? Und so ist es eben in der Pflanzenwelt, und auf die muss man wirklich sehr achten. Denn diese Pflanzen enthalten eine Hülle und Fülle von wichtigen Stoffen für die Gesundheit. Es sind Nährstoffe enthalten und es sind eben ganz viele Heilstoffe enthalten. Und gerade eben die Brennnessel enthält sehr viel. Und sie ist noch dazu kulinarisch eben sehr wertvoll und eines der wertvollsten Heilmittel. Und die wollen wir uns jetzt ein bisschen anschauen, diese Brennnessel. Die Inhaltsstoffe, ja, Brennnessel ist uns bekannt von den Brennhaaren. Und hier wird eben Histamin ausgeschüttet und auch Acetylcholin. Das ist das, was dann eben dann so brennt, ne? Und anfangs, also auf dem Bauernhof, hatten wir ja ganz viel Himbeeren auch, und da sind auch die Brennnessel dazwischen gewachsen. Und ich habe die Brennnessel einfach so lieb gewonnen, dass es mir gar nichts mehr ausgemacht hat, wenn ich mich verbrannt habe. Ja. Also man kann das sogar dann sozusagen, macht es einen dann nichts mehr aus, ne? Weil einfach diese Pflanze so wertvoll ist. Und die Bilder habe ich auch alle selber gemacht, eben noch am Bauernhof. Alle, die ihr da seht. Und Brennnessel hat es dort wirklich jede Menge gegeben. Ja, und die Blätter enthalten das wertvolle Chlorophyll. Wer die vorige Woche da war, weiß, dass ich das immer wieder erwähne, wie wichtig eben das Grün der Pflanzen ist, dass eben das Blut aufgebaut wird, das Blut gereinigt wird. Und so viele, und auch das Blut wird dünnflüssiger und vor allem, wenn man dann noch genug trinken. Und ich habe jetzt ein paar Mal eben von Makuladegeneration gehört und von grauen Star, vom grünen Star. Und ich kann jedem nur empfehlen, fangt an, eben diese grünen Sachen zu euch zu nehmen. Fangt an, eben das euren Körper zuzuführen, weil dadurch diese kleinen Gefäße an den Haaren besser durchblutet werden. Und es geschieht dort eine bessere Durchblutung und man kann schwere Augenkrankheiten damit auch aufhalten, dass sich's nicht verschlechtert. Das betrifft auch das Gehirn, das betrifft jedes Gewebe. Wenn wir eben darauf achten, dass unser Blut dünnflüssig ist, dass es wirklich auch gereinigt wird, dass wir genug trinken, dann haben wir die Möglichkeit, dass wir wirklich eine gewaltige Gesundheitsverbesserung erleben dürfen. Ja, leider wird man meistens erst hellhörig, wenn eben die Krankheiten schon da sind, aber es ist wirklich ganz, ganz wertvoll, sich mit den grünen Sachen mehr auseinanderzusetzen. Und ihr werdet jetzt sehen, also ich werde es ein bisschen alles aufzählen, was da enthalten ist an Mineralstoffen. Vor allem die Brennnessel hat ganz viel Eisen. Ja. Wir wissen, dass das für die Blutbildung ganz wichtig ist. Ja. Dann eben Mineralien wie Phosphor, Magnesium, Calcium, Silizium, eben für den Aufbau der Knochen wiederum. Und dann Vitamine wie A, C und K und auch wertvolles Eiweiß und Ameisensäure und Tannine. Also das sind die Inhaltsstoffe von der Brennnessel. Und wie wirkt sie jetzt? Sie wirkt blutreinigend, alkalisierend, also wenn wir übersäuert sind, entwässernd auch, dann blutbildend, blutstillend, verdauungsfördernd, Blutzucker senkend, milchtreibend und auch für die Haut erweichend. Also auch bei Hautkrankheiten könnte man eben so Spülungen machen oder eben Brennnesselkompressen auflegen mit einem Aufguss, den man macht. Und wofür können wir sie einsetzen? Da gibt es eine ganz lange Liste. Bei rheumatischen Erkrankungen, in die Rheumatis haben wir immer die Brennnessel drinnen, bei Gicht, bei Nierensteinen, bei Harngries, bei Anämie, also Blutarmut, dann auch bei Blutungen in der Nase oder auch in der Gebärmutter, dann Verdauungsstörungen, bei Cholera, bei Ruhr, Dickdarmentzündungen, Diabetes, Milchmangel, also vor allem beim Stillen, wenn man stillt, dass eben mehr Milch produziert wird. Und auch Hauterkrankungen wie Akne und Ekzeme, da kann man eben, wie gesagt, diese Kompressen machen. Und dann vor allem stärkt die Brennnessel das Immunsystem besser wie Echinazin. Eine so lange Liste an wertvollen Einfluss auf Krankheiten. Dann, wie können wir es verwenden? Innerlich kann man die Brennnessel als Aufguss und als Tee verwenden, dann einen Frischpresssaft und dann kann man sie trocknen und pulverisieren. Man kann es dann in Kapselhüllen geben oder eben über den Salat streuen im Winter und so eben unseren Salat aufbessern, der im Winter ja wirklich nicht mehr viel Inhaltsstoffe hat. Und auch die Brennnesselsamen kann man verwenden, die haben ganz viel Vitamin E. Die kann man nicht leicht rösten und dann auf ein Avocadobrot geben. Und kulinarisch können wir es auch als Spinat und Suppe. Also ganz besonders eben auch die Suppe ist etwas sehr Schmackhaftes. Und den Spinat kann man dann, der ist ein bisschen handiger, sagen wir in Österreich, da kann man dann mit Bärlauch mischen oder mit einem normalen Spinat mischen. Dann ist auch vom Geschmack besser. Äußerlich kann man die Brennnessel als Tinktur verwenden und eben bei Rheuma als Einreibung, dann auch als Hydrolat. Das ist eben ein Destillationsgerät, wo man dann Brennnessel hineingibt und dann geht der heiße Wasserdampf durch und ich bekomme eben dann diese wertvollen Stoffe, die mit dem Wasserdampf dann kondensieren und ein Hydrolat dadurch entsteht. Und das kann man mit allen Pflanzen machen und verwenden eben als Haartonikum. Man kann es eben einreiben, die Kopfhaut damit massieren und den Haarwuchs fördern oder eben auch für die Haut verwenden oder eben bei Ekzemen kann man das Hydrolat verwenden. Und auch, wie gesagt, das Haarwasser bei Haarausfall. Und dann kann man sogar die Brennnessel, wenn sie ausgewachsen ist, also ich habe das selber probiert, ich habe sie getrocknet und dann pulverisiert und dann blieben ein richtiger Wollknäuel übrig. Das waren ganz zähe Fasern und diese Fasern werden dann sogar verwendet, eben um Stoffe herzustellen. Und ich habe mir dann eben so einen Stoff bestellt, einen Brennnesselstoff bestellt und habe mir eine Tasche nähen lassen daraus. Ja. Also es ist wirklich erstaunlich, es ist alles verloren gegangen. Früher hatte man noch viel mehr von diesem Wissen, was man alles machen kann mit den Pflanzen. Ja. Dann wird das Grün auch zum Färben genommen und was ich also persönlich auch mit der Brennnessel mache, ich tue jedes Jahr mit diese Brennnesseljauche ansetzen. Da brauche ich eben für 10 Liter Wasser brauche ich 1 Kilo Brennnesseln und das setzt man so 3 Wochen an. Das fängt dann fürchterlich zum Stinken an. Ich muss es auch immer wieder durchrühren und der Geruch geht dann mit der Zeit etwas weg. Und dann nehme ich 1 Liter von dieser Jauche und verdünne es dann mit 10 Liter Wasser und gebe es zu den Starkzehrern. Also die Pflanzen, die eben besonders viel Nährstoffe brauchen, vor allem auch Stickstoff. Ja, und heute werden Sie auch in der Praxis dann den Smoothie kennenlernen und wir können, hier haben wir 2 Methoden, einen Smoothie zu machen, einen ganz mit in der Hauptsache einen ganz grünen mit Brennnessel, Avocado, ein paar Salatblättern, Zitrone, Wasser und vielleicht ein klein bisschen Birkenzucker, dass es noch besser schmeckt. Sonst würde das nicht schmecken. Also man muss ein bisschen was dazugeben, damit es genießbar ist. Und das könnte man eben 2 bis 3 Mal täglich trinken, so einen Brennnessel-Smoothie. Und dann kann man auch mit Obst mischen. Das heißt, die Brennnesselspitzen, also man nimmt davon 40%. Und 60% nimmt man Obst. Normalerweise tut man Obst und Gemüse nicht mischen, aber bei den Kräutern ist das anders. Die werden so klein gemixt, dass eben die Zellulose zerkleinert ist. Und es geht in der Hauptsache um die Zellulose, die ja etwas schwerer verdaulich ist. Aber hier ist es eben nicht so. Das wird dann so fein gemixt, dass das wunderschön aufgenommen werden kann vom Körper. Hier haben wir eben eine Ananas, eine Mango, eine Banane dabei und wie gesagt ein Viertel bis ein halben Liter Wasser und das eben auch ganz fein mixen. Und das schmeckt natürlich köstlich. So kann man eben diese grünen Kräuter genießbar machen, sodass es wirklich jeder Freude daran hat und sich schon freut drauf. Aber bitte Vorsicht bei Kindern. Mich hat das ja zuerst sehr gefreut, also diese Mitteilung über deinen Sohn Paul, der da so viele interessante Fragen stellt. Und es ist auch gestern ein Kind zu mir gekommen nach dem Gottesdienst und hat zu mir gesagt, ich habe mir jeden Tag den Livestream angesehen und die Augen sind so groß gewesen und voller Freude. Vielleicht einen kleinen Tipp an die Eltern. Geht's mit den Kindern hinaus, lernt selber die Pflanzen kennen und geht's mit den Kindern hinaus, die mögen das. Dieses Suchen der Pflanzen, wir suchen jetzt ein Labkraut, wir suchen jetzt eine Ringelblume oder wir suchen jetzt eben eine Schafgarbe und dann lernen die einfach so auch die Natur besser kennen und lernen das auch mehr schätzen. Und ich weiß, dass die den Smoothie sehr gern haben, die Kinder, wenn er mit Früchte gemacht ist. Aber bitte Vorsicht, nicht zu viel den Kindern. Die Kinder haben einen kleinen Körper, kleine Nieren und das könnte zu stark sein sonst. Gell? Also die dürften nur eine kleine Menge nehmen. Ja, und die Brennnesselsuppe ist eines meiner Lieblingssuppen. Und ich weiß es noch, ich habe einmal im Jänner mir ein Blutbild machen lassen Und von dieser Zeit an, im Süden der Steiermark haben wir ja fast nie einen Schnee, und da habe ich also sehr früh schon die Brennnessel gehabt und da habe ich regelmäßig Brennnesselsuppe gegessen. Und nach 3 Monaten ungefähr habe ich mir wieder das Blutbild machen lassen. Da war irgendein Ereignis, wo ich eben das brauchte. Und siehe da, also der Unterschied vom ersten Blutbild zum zweiten war gigantisch. Ja. Also die Erythrozyten sind hinaufgegangen, das HB ist hinaufgegangen. Also es war wirklich erstaunlich. Hat wirklich eine ganz, ganz tolle Wirkung auf die Blutbildung. Und das kann man einfach, wenn man vielleicht jeden Tag eine Brennnesselsuppe isst oder einen Brennnesselsmoothie nimmt. Und wir sehen ja dann noch, was wir alles machen können. Und so mache ich diese Suppe, dass ich eben eine Kartoffel nehme, eine kleine Zwiebel, die Kartoffel schäle und das dünste mit den Zwiebeln zusammen. Und ganz am Schluss blanchiere ich eben die Brennnesselspitzen, gebe ich dazu, und pulverisiere Kescherkerne. Man kann aber auch Sonnenblumenkerne nehmen, man kann Mandeln nehmen. Und mixe das alles mit halbem Liter Wasser. Wird es dann cremig gemixt und gebe noch ein bisschen, entweder ein bisschen Salz oder Suppenwürze dazu. Und das ist wirklich eine ganz, ganz herrliche, cremige Suppe. Schmeckt wirklich sehr gut. Ja, dann kann ich einen Wildkräuterpesto machen. Eben wenn es einem zu handig ist, die Brennnessel haben ein bisschen einen herben Geschmack, dann kann ich natürlich das mit Bärlauch mischen oder ich gebe noch andere, einen normalen Spinat dazu. Und da kann, oder andere Kräuter, wie der Giersch, oder ich kann auch dann Basilikum nehmen, das ja auch einen besonders guten Geschmack hat. Also ich kann das verschieden zusammenstellen und dann mit Pignole und Salz und Olivenöl ganz fein cremig mixen. Und ganz schnell hast du ein Menü, kochst noch ein paar Nudeln, und dann hast du ein schon wertvolles Essen, wenn die Nudeln vollwertig sind. Ja. Das ist Voraussetzung. Das wäre der Pesto. Und das wäre schon das Wichtigste gewesen zur Brennnessel. Und wir kommen jetzt zum Knoblauch, die zweitwichtigste Pflanze. Warum ist die so wichtig? Weil sie eben bakterienhemmende Wirkung hat, entzündungshemmende Wirkung. Und eben eines der wertvollsten Heilmittel ist, das man verwenden kann. Kommt in fast allen Kulturen vor, ist auch ein ganz beliebtes Gewürz, hat wie gesagt eine riesen Heilwirkung auf das Gefäßsystem, auf das Herz und vor allem eben eine bakterienhemmende Wirkung, vor allem was pathogene Keime im Darm oder Pilze betrifft. Was enthält jetzt der Knoblauch, dass sie gar so wertvoll ist? Und ich möchte auch dazu sagen, also beim nächsten Bild werdet ihr sehen, also ich habe ja meine eigenen Knoblauchzehen fotografiert und den kann man nämlich sehr gut selber anbauen. Und Knoblauch hat die Fähigkeit, von den Knollen her sich zu vermehren und auch Samen zu bilden, dass man sogar noch den Samen weitergeben kann und fortpflanzen kann. Also er hat das Allein, das ist ein schwefelhaltiges Glykosid, also wir riechen das ja auch dann, wenn man Knoblauch zu sich genommen hat. Aber ich möchte gleich sagen, wenn man Knoblauch mit grünen Kräutern mischt, vor allem wenn ich jetzt in Salat hineingebe oder im Spinat, dann wird dieser Geruch gebunden und man hat nicht diese starke Ausdünstung. Vor allem also im Salat kann man es mit Petersilie mischen und dann hat man nicht diese starke Ausdünstung oder dass es so stark riecht. Ja, und dann gibt es die Alinase, das ist eben ein Enzym, auch ein sehr wertvolles im Knoblauch. Dann ist Jod drinnen, Vitamin A, B1, B2, C und Niacin. Also wir sehen, es sind wieder sehr wertvolle Inhaltsstoffe vorhanden. Und hier sehen Sie jetzt dieses Bild meines eigenen Knoblauchs. Also es ist nicht immer, dass dann so riesige Knollen entstehen, es kommt immer auf den Boden auch drauf an. Und hier sind es eher kleinere Knollen, aber trotzdem, es ist der eigene Knoblauch. Man hat schon eine große Freude, wenn man selber was anbaut. Ja, der Knoblauch wirkt zuerst im Darm und dann im gesamten Körper, je nachdem, vor allem die Ausscheidungsorgane, wo er dann ausgeschieden wird, also über die Atemluft, über die Lunge, die Bronchien, also deshalb ist er auch sehr gut für die Bronchien, dann auch für die Nieren, wird auch über die Nieren ausgeschieden und über die Haut, also gerade auch bei der Haut riecht man es dann auch oft. Er ist Blutdruck senkend, blutverdünnend, senkt auch die Blutfettwerte, auch den Blutzucker, ist antiseptisch und antibiotisch, antimykotisch, das ist also gegen Pilze, vor allem bei Candida, ist abwehrstärkend, also fürs Abwehrsystem, dann auch entgiftend, wird als Wurmmittel eingesetzt und beugt der Bildung von Darmtumoren vor. Also hat wirklich ein ganz breites eine breite Wirksamkeit, ein breites Spektrum. Knoblauch hilft eben ganz besonders auch bei Atemwegserkrankungen, bei Darmerkrankungen, eben die Darmflora, vor allem die pathogenen Keime eben zu eliminieren, dann eben und die Darmflora wieder aufzubauen, dann bei Blasenentzündungen, dann bei Wurmbefall, bei Pilzbefall, bei Thromboseneigung, auch bei der Thrombose ist sehr wichtig, weil es eben auch blutverdünnend ist, und auch bei Bluthochdruck und schützt vor freien Radikalen und ist deshalb auch ein Krebsvorbeugemittel. Und wir wissen, in den südlichen Ländern, vor allem auch in der Türkei, ist das sehr bekannt, dass die Leute ganz, ganz viel Knoblauch essen. Bei uns ist es nicht so bekannt und nicht so beliebt, wahrscheinlich wegen dem Geruch. Ja, Knoblauch kann man kulinarisch sehr gut verwenden, ist er ja eigentlich sehr bekannt, eben für Brotaufstriche, ganz besonders eben dieser Avocadoaufstrich, dann für Salatdressing mit Olivenöl, Kräutersalz, Knoblauch und Zitronensaft, dann das Tzatziki, diese Knoblauchtopfen-Joghurtsoße, die Griechen eben sehr gerne verwenden. Dann, weiß nicht, ob von Ihnen schon jemand die Knoblauchcremesuppe gemacht hat. Also die ist erst was Leckeres. Und vor allem durch das Erhitzen verliert es die Schärfe und ist eine ganz milde, geschmackvolle Cremesuppe. Man kann es eben als Würze vieler Speisen verwenden, vor allem für Tomatensoßen ist es ja bekannt, Bohnengerichte, Pizza, Hummus und so weiter. Hier haben wir jetzt das Rezept für den Avocado-Aufstrich. Eine Avocado schält man und zerdrückt sie mit der Gabel und gibt 1 bis 3 Zehen Knoblauch dazu, je nachdem wie groß sie sind und nimmt man dann die Menge. Dann Kräutersalz dazu und etwas Zitronensaft, damit die Avocado nicht braun wird. Das wäre eben der Avocado-Aufstrich. Und therapeutisch kann man natürlich Knoblauch auch sehr gut verwenden. Und das Knoblauchöl, da sehen Sie das Rezept da rechts oben. Das ist das Knoblauchöl. Hier wird der Knoblauch gepresst und mit Öl vermischt. Und hier könnte man ebenfalls Kompressen auflegen. Man kann es aber auch so löffelweise dann irgendwo hinzufügen und das einnehmen. Und es ist natürlich ein bisschen scharf, aber da kann man das einfach mit irgendetwas anders vermischen und dass es nicht so scharf ist. Dann kann man Kompressen machen, dann kann man Vaginalzäpfchen machen gegen den Scheidenpilz. Man kann den getrockneten Knoblauch pulverisieren und in Kapseln füllen und man kann sogar in das Einlaufwasser etwas Knoblauch hineingeben und eben solche Einläufe durchführen. Also ja, wie wir sehen, also sehr vielseitig verwendbar, entweder kulinarisch oder eben als Heilmittel. Aber es gibt ja eh schon viele schriftliche Ausarbeitungen darüber, wo das beschrieben ist, also man kann das immer nachlesen und kann dann experimentieren. Die nächste Pflanze wäre eben der Löwenzahn. Der ist der König der Pflanzen, der Wildpflanzen. Und dort, wo ich gelebt habe, war unsere Wiese gelb im Frühling. Wirklich völlig gelb. Und ich habe das auch fotografiert hier. Mit diesen Blüten. Und der vermehrt sich auch sehr. wächst fast überall und erfreut uns einfach durch diese wunderschöne gelbe Farbe. Ist eines der ersten Kräuter, die wir im Frühling erleben und genießen dürfen. Und werde dann ja auch das Rezept dazu zeigen. Die Inhaltsstoffe sind Daraxin, Inulin, Flavonoide, Kumarine, Vitamin C und B. Also wir sehen auch wieder sehr, sehr wertvolle Inhaltsstoffe. Und die Wirkung ist eben die, dass es eigentlich, Löwenzahn ist ein Leberkraut wegen der Bitterstoffe und wirkt auch appetitanregend, verdauungsfördernd, aber auch entwässernd, blutreinigend, stark gallenflussfördernd, wie gesagt, eben auf die Leber und auch magenstärkend. Also so vielseitig kann man es einsetzen, aber in erster Linie ist es wirklich ein Leberkraut. Die Verwendung, man kann die Blätter eben in einen Hausteeanteil geben, man kann rein, also die Blätter jetzt trocknen für einen Löwenzahntee und man kann also genauso die Wurzeln hernehmen und trocknen und für einen Tee und Aufguss verwenden. Dann kann man es eben für Frischpresssäfte hernehmen, einen Anteil, nicht zu viel, weil er sehr bitter ist. Und dann diesen herrlichen Salat im Frühjahr. Wir in Österreich, ich weiß nicht, wie es bei euch in Deutschland ist, aber in Österreich ist das also sehr bekannt, dass man im Frühjahr den Röhrlsalat stechen geht. Ne? Und da holt man sich eben die ganz jungen Löwenzahnpflanzen mit den Wurzeln. Und man kann die Blüten und die Knospen verwenden für Gemüse und Sirup. Also das ist dann schon für Fortgeschrittenere. Und die Wurzeln könnte man rösten, mahlen und sogar als Kaffee verwenden. Also zu Kriegszeiten hat man das immer gemacht. Ne? Vor allem, wenn der so weit verbreitet ist, kannst du riesige Mengen von den Wurzeln dir holen und das dann so zubereiten. Das wäre jetzt zum Löwenzahn gewesen und wir kommen jetzt zum Kirsch oder Geißfuß. Er wird auch Erdholler genannt. Er ist weit verbreitet. Vor allem bei uns in der Südsteiermark im Weinbaugebiet ist er wirklich eines der, das lässt, man sagt lästiges Unkraut. Wenn ich nur ein Beispiel erzähle, ich hatte ein Erdbeerfeld, also ein Stück Erdbeer, angepflanzt, Erdbeeren angepflanzt. Und wenn du von diesem Kirsch nur so ein kleines Stückchen der Wurzel drinnen hast, wächst da schon wieder eine neue Pflanze. Und innerhalb von 2 Jahren war so viel Kirsch in meinem Erdbeerfeld, dass ich eine ganze Scheibtruhe voll Wurzeln herausgeholt habe. Also das war schon sehr, sehr mühsam. Nur dass man weiß, dass die sich gigantisch vermehren, aber natürlich nicht überall wächst er. Er hat gern den lehmigen Boden, aber ist für die Wildkräuterküche eben sehr, sehr beliebt. Hat ganz viel Vitamin C, Carotinoide, also Vorstufe von Vitamin A, dann Eisen und Mangan, also ganz, ganz gute antioxidative Wirkung wiederum. Wie kann man verwenden? Man verwendet den Kirsch eben zum Entschlacken, hilft eben saure Ablagerungen auszuscheiden, da kann ich eben diese grünen Smoothies machen oder wie gesagt, ich kann ihn auch in einen Tee hineinmischen, oder überhaupt den grünen Saft machen. Die Gelenke werden beweglicher, man kann ein Fußbad machen bei schmerzenden Füßen. Kulinarisch ist er sehr wertvoll für Spinatmischungen, für Pesto-Mischungen. Also ich mische es dann immer mit anderen zusammen und wie gesagt auch für Smoothie-Mischungen. Dann eben für Suppen, in Suppen kann ich es hineingeben, dann so Cremesuppen machen, das ist eben ganz fein mixe dann, auch in die Kräuterbutter, weil er hat einen leicht säuerlichen Geschmack und wie gesagt, der Frischpresssaft. Er hat eben einen zarten, milden, leicht säuerlichen Geschmack und ist ganz besonders für Mischungen geeignet. Jetzt kommen wir zur Vogelmiere. Die Vogelmiere wird eben auch so als lästiges Unkraut bezeichnet. Und ich habe mich immer so gefreut, wenn ich viel Vogelmiere hatte. Also hier sehen wir die Pflanzen aus meinem Glashaus. Ich hatte dort auch Spinat ausgesät und dazwischen war alles voll mit Vogelmiere. Was macht man jetzt? Ich habe die nicht ausgerissen, sondern voll Freude geerntet und dann eben eine Vogelmiere-Suppe gemacht. Also die schmeckt so fantastisch. Und wenn wir jetzt hören, was die alles kann, die Vogelmiere, sie wird eben auch als Sternmiere oder Hühnerdarm bezeichnet, denn wo die wächst und da sind Hühner, da ist keine Vogelmiere mehr da. Die lieben diese Vogelmiere. Die wissen auch, was gut ist. Ne? Und man findet sie normalerweise in jedem Kulturgarten. Ist auch ein Stickstoffanzeiger und eines der wertvollsten Wildgemüse. Hier sieht man ein paar Spinatblätter und dazwischen eben die Vogelmiere. Sie enthält ganz, ganz viele Mineralien. Sie ist eben ganz wertvoll auch für den Knochen, also bei Osteoporose. Magnesium, Silizium, Kalium oder für Kinder, für das Wachstum, für das Knochenwachstum. Phosphor, dann zur Blutbildung, Eisen, dann Kupfer, Vitamin C, ganz viel, Vitamine der B-Gruppe. Und ich empfehle das wirklich jedem, sich mit diesen Kräutern auseinanderzusetzen, sie zu suchen, zu verarbeiten, einzubauen in den täglichen Speiseplan, vorbeugend für junge Menschen schon und für ältere einfach, dass die Blutbeschaffenheit besser wird und die Augen besser werden. Ich merke das selber, also ich brauche nur ganz selten eine Lesebrille, wenn etwas wirklich ganz, ganz klein geschrieben ist. Ne? Und das ist schon erstaunlich. Ne? Und die Haare sind auch viel besser. Also ich verliere ganz wenig Haare nur und habe noch sehr dichtes Haar. Ne? Also das hat alles etwas damit zu tun, welche Nährstoffe führe ich meinem Körper zu. Und diese Wildpflanzen, die sind einfach wie die beste Nahrungsergänzung, die beste Aufbesserung für unsere ja schon oft ausgelaugten Lebensmittel oder Nahrungsmittel, wo nicht mehr so viel enthalten ist. Wie ist die Wirkung? Sie ist eben eines der wertvollsten Wildgemüse, wird als Unkraut bezeichnet, aber das ist ein schlechtes Wort für die Vogelmiere. Eben wertvolles Heilkraut. Hilfreich auch bei Bronchialentzündungen, ist ein sehr wertvolles Stärkungsmittel bei Erschöpfung und starker Müdigkeit. Verwenden tun wir es als Frischpresssaft, als Pestoanteil, als Smoothie und besonders lecker ist einfach die Suppe. Und wir haben es auch in Brote hineingemischt. Man kann, wenn man ein Brot, selber ein Brot macht, kann man in das Wasser, das was für das Brot braucht, kann man die Vogelmiere hineingeben und mixen. Und ich habe dann ein grünes Wasser. Und dann wird also das Brot leicht grünlich. Und werte damit auch ein Vollkornbrot auf. Und so kann ich es auch ganz vielseitig verwenden, die grünen Sachen. Zum Beispiel kann ich auch grüne Omeletten machen. Ich muss sie nicht nur innen hineinfüllen oder Waffeln kann ich machen, grüne Waffeln. Und eben das hineinmixen. Und so kann ich eben einfach aufwerten, die Nahrung aufwerten, alles, was ich esse. Dann kommen wir zu einem ganz wichtigen Heilmittel, das wäre der Salbei. Der war früher in allen Hausgärten vorhanden. Eibisch und Salbei, das war so üblich, das übliche Hausmittel, weil eben der Salbei so vielseitige Wirkung hat. Kulinarisch ist er nicht so überwältigend, aber als Heilmittel. Es gibt eben den Garten- und den Wiesensalbei und diesen Wiesensalbei findet man eben auch in der Südsteiermark. Ich habe eine ganz violette Wiese, also das nächste Bild ist dann der Wiesensalbei und da habe ich eine ganz violette Wiese gesehen. Und also mein Herz hüpft da, wenn ich sowas sehe. Das ist so wunderbar, die Schöpfung, wenn das noch erhalten geblieben ist, wenn nicht eben alles zerstört ist. Ne? Er ist auch ein Tiefwurzler, ist eigentlich eine Mittelmeerpflanze und wie gesagt eine der wertvollsten Heilpflanzen. Wir sehen jetzt einmal, was der alles enthält. Also das ist jetzt der wilde Salbei, wie wir ihn in der Natur draußen finden, wenn es ihn noch gibt. Also er hat Thujon, das ist ein ätherisches Öl mit keimwidriger, also antiseptischer, aber auch schweißhemmender Wirkung, auch menstruationsfördernd, das ist auch ein Frauenkraut. Der Salbei und dann hat er auch Tannine und Flavonoide phenolische Säuren, wirkt gallebildend und entkrampfend, ist ein Frauenkraut, eben Östrogen, hat östrogenähnliche Stoffe, dann Bitterstoffe, Gerbstoffe, deshalb kann man sehr gut eben auch dann bei Hautkrankheiten verwenden, Limonin, dann Menthol, Salicylsäure, Saponine, Thymol, Zink und Vitamine. Also eine ganze Liste mit wertvollsten Inhaltsstoffen. Und wo wenden wir jetzt den Salbei an? Das ist auch wieder eine ganz lange Liste. Es ist ein Frauenkraut, also bei gynäkologischen Störungen, es lindert die Menstruationsschmerzen. Da mischt man es dann meistens Salbei mit Frauenmantel und vielleicht, dass man noch Brennnessel dazu gibt. Aber da macht man meistens eben so Mischungen. Dann kann man es eben für die Wechseljahre verwenden. Da gibt man es wieder in Verbindung mit Rotklee und vor allem beim Abstillen. Ne? Wenn man jetzt aufhört zu stillen, dann trinkt man eben auch so einen Salbei-Tee. Auch bei starker Schweißbildung kann man jetzt den Salbei verwenden. Ich mache dann sehr gern eine Salbei-Tinktur. Also ich tue den Salbei zerkleinern, den frischen, mit Alkohol aufgießen und dann 3 Wochen stehen lassen, immer wieder etwas schütteln. Dann sieht man schon, das wird eine wunderschöne grüne Flüssigkeit. Und das kann man dann sehr gut hernehmen, ist geruchshemmend, kann man also die Achseln damit abtupfen und wenn man eben eine sehr starke Schweißbildung hat, wirkt es schweißhemmend, aber auch fiebersenkend. Also Salbei D ist also ganz, ganz wertvoll bei Fieber und bei Erkältungskrankheiten, dann auch im Mund, wenn wir so Bläschen haben oder eben Aften oder Rachen- oder Zahnfleischentzündungen, da kann man überall eben diesen Salbei-Tee oder Aufguss verwenden, auch bei Verdauungsstörungen, bei Blähungen, Koliken, auch sehr, sehr wertvoll auch bei Hauterkrankungen, wirkt desinfizierend, wundheilend und dann eben auch als Gewürz in der Küche, aber bei uns eigentlich nicht so gang und gäbe. Ist schon ein bisschen eigener Geschmack. Das muss man mögen. Ja, wir können es eben als Tee, als Tinktur, bei Zahnfleischentzündungen, also kann man das sehr gut im Spülen auch oder einstreichen, geht wirklich ganz, ganz schnell weg. Dann als Gurgelwasser bei Halsentzündungen, dann kann man Salbei Kompressen auflegen, bei Hautentzündungen, bei Wunden, bei Abszessen. Dann bei Schweißfüßen kann man Salbei Fußbad machen, ist auch wunderbar. Dann frische Blätter kann man kauen, wenn man Parodontose hat oder im Mundgeruch oder im Entzündung der Schleimhaut, der Mundschleimhaut. Dann kann man sogar ein Salbei-Bad, ein Vollbad machen. Da brauche ich dann eine größere Menge an Salbei, muss eine größere Menge an Aufguss herstellen. Und ich kann eben den Salbei in Teemischungen geben, entweder in den Bronchitis-Tee oder in den Erkältungstee mit Salbei, Lindenblüten, Holunder, Hagebutten und viele andere Mischungen kann ich herstellen. Ja, wir sind jetzt schon beim letzten Kraut, das wäre der Bärlauch, der ja jetzt schon schön herausgekommen ist, ist eine wilde Knoblauchart und erfreut uns im Frühjahr. Und hier sehen wir wieder, wie wunderbar unser Schöpfer das eingerichtet hat, dass wir im Frühjahr gleich diese grünen Sachen haben. Als erstes, ne? Weil man ja über den Winter nur Glashaussachen isst und nur die Gemüseknollen, die gut über den Winter eingelagert werden können. Und das Erste, was herauskommt, ist, wie gesagt, auch der Bärlauch. Und er wächst eben gern, wenn ihn jemand anbauen möchte, braucht er ein bisschen einen schattigen Platz und einen feuchten Platz. Da ist er dann sehr gern zu Hause und vermehrt sich und man kann ihn vom April bis Mai, bis er zu blühen beginnt, kann man ihn ernten. Inhaltsstoffe ist eben das Bärlauchöl, dann Vinylsulfid, Mercaptan und Aldehyd. Das sind insgesamt eben auch bakterizide Wirkungen, ähnlich wie der Knoblauch. Er ist sehr gut für den Verdauungstrakt, für die Atemwege auch, für Kreislauforgane, wirkt reinigend auf die Körpersäfte, also eine Frühjahrskur auf jeden Fall sehr wertvoll, vertreibt auch Spul- und Magenwürmer, ist bei Leber- und Galleleiden sehr wertvoll, senkt hohen Blutdruck und wirkt gegen Arterienverkalkung. Wie können wir ihn kulinarisch verwenden? Im Salat, also kann so ganz kleine Streifen in den Salat hineinschneiden, dann für Aufstriche, Sie werden das heute kennenlernen, dann für Pesto, auch das werden wir vorführen, dann die grüne Suppe, also ich habe heuer schon einige Bärlauchsuppen genossen, dann für einen Spinat, als Spinatstrudel, dann eben als Pesto. Hier haben wir das Rezept und auch das Bild mit Nudeln. Da kann ich eben diesen Pesto, wir sehen heute auch kennenlernen, zum Haltbarmachen ist es so, dass man keine Nüsse dazu gibt, weil die dann gern anfangen würden. Man nimmt also 500 Gramm Bärlauch, zerkleinert ihn, schneidet ihn ein bisschen zusammen und mixt das in einen sehr starken Mixer mit 2 Esslöffel Salz und 250 Milliliter Olivenöl. Und das ist also meine Erfahrung, ich kann das ein ganzes Jahr lang im Kühlschrank aufbewahren und kann das einfach hernehmen. Damit es nicht so scharf ist, mache ich das so, dass ich dann im Kescherkerne pulverisiere, ein bisschen Flüssigkeit dazugebe und dann mit dem Bärlauchpesto das aufwärme und dann die Nudeln drunter mische. Und das mildert das Ganze ab und macht es sehr geschmackvoll. Also das wäre jetzt das Rezept und wir sind damit mit dem theoretischen Teil am Ende. Wir wollen jetzt dann zur Praxis übergehen und ich möchte noch einmal erwähnen, dass Gottes Apotheke für unsere Gesundheit wirklich das Beste ist. Gott lässt alles reichlich für uns wachsen, weil er uns liebt. Wir haben das Obst, wir haben das Gemüse, wir haben die Wildkräuter, wir haben die Unkräuter, wir haben die Heilkräuter und er hat uns diese Pflanzen gegeben, damit wir, und er hat diesen Planeten uns gegeben, damit wir ihn bebauen und bewahren. Es ist im ersten Buch Mose geschrieben und er möchte, dass wir gesund und glücklich sind. Und ich möchte immer wieder auch darauf hinweisen, dass die Bibel auch ein wunderbares Gesundheitsbuch ist und es gibt ganz, ganz viele Kräuter, die dort erwähnt sind. Also das geht tausende Jahre zurück, dass die Menschen sich mit Kräutern beschäftigt haben. Und ich bin auch sehr froh, dass das jetzt wieder etwas mehr boomt und dass wirklich auch viele Menschen Interesse bekommen. Also die Kräuterkurse sind immer ganz ausgebucht. Ja, wir haben jetzt eben eine Serie aus Gottes Apotheke für unsere Gesundheit gehört und es sind eben wertvolle Informationen dabei gewesen.